Willkommen mitten in der Kunstszene. Das ist mein Podcast Hamburg Arts und ich bin Kai Detlefs, Journalist in Hamburg. 100 Jahre Joseph Beuys, der Ausnahmekünstler, Aktivist, Provokateur, Visionär. Jeder hat zu Beuys eine Meinung. Mein Gesprächsgast war damals in den 70er Jahren dabei und das hautnah. Sigi Sander. Er war der Atelierassistent von Joseph Beuys in der Kunstakademie in Düsseldorf. Heute lebt und arbeitet Sigi Sander in Hamburg als Kunsthändler und Galerist in seiner Galerie Multiple Box. Ich begrüße Sigi Sander. Zunächst frage ich nach deiner Galerie Multiple Box. Was genau machst du hier in der Admiralitätsstraße in Hamburg?
Naja, ich bin hier seit, ich glaube, mittlerweile fast 24 Jahren und ich verkaufe hier also Kunst, eigentlich im Grunde genommen Kunst für jedermann. Das heißt also Kunst, die sich jedermann leisten kann, aber Kunst, die auch so vielfältig ist, oder beziehungsweise das Angebot ist so vielfältig, dass eigentlich für jeden etwas dabei sein sollte.
Du handelst auch mit, sagen wir, zeitgenössischer Kunst. Du handelst mit Künstlern aus dem Rheinland und aus Düsseldorf, ist das so?
Ja, da sind wir beim, also wir haben ja im Grunde genommen die zwei Schwerpunkte, Galerie und Kunsthandel. Und Kunsthandel ist eben das, was mehr oder weniger das Geld einbringt, während also die Galerie, die Ausstellungen mehr, ich sage immer so, sowas wie die Modenschau von für die nächsten Jahre ist. Wenn man also Glück hat, kommen die Leute in 2 oder 3 Jahren und sagen, ich habe da mal was bei Ihnen gesehen und das würde ich jetzt gern kaufen. Also Handel ist das, was eigentlich aktuell das Geld reinbringt für die Miete und Miete, Strom, Gas.
Es gibt hier regelmäßig in der Galerie Ausstellungen. Welche Art Ausstellungen sind das? Was machst du da? Wie kommst du an diese Künstler ran?
Naja, ich bin ja also insgesamt, wenn man meine Kasseler Galeriezeit mitzählen will, bin ich jetzt seit mittlerweile 35 Jahren im Geschäft. Und das sind einmal die Künstler, die aus dem Umfeld von Beuys kommen oder aus dem, wo ich eigentlich herkomme. Das sind also Kollegen von Beuys wie Gerd Richter oder Sigmar Polke. Das sind ehemalige Studenten von ihm wie Imi Knöbel, Johannes Stüttgen, Walter Dahn, Bernhard Johannes Blume, Felix Dröse und so weiter und so weiter. Plus natürlich eine ganze Reihe nicht so bekannter Leute oder auch Leute, die ich dann im Laufe der Jahre und Jahrzehnte kennen und schätzen gelernt habe. Und dann habe ich natürlich noch, was eine große Leidenschaft von mir ist, ist Fotografie, also speziell Fotojournalismus mit dem Schwerpunkt ab 1945.
Wir haben jetzt das Beuys-Jahr. Spürst du das hier in deiner Galerie? Spürt man eine Stimmung? Gibt es da Reaktionen bereits?
Ja, wir haben ja einen Online-Shop und also auch jetzt in Corona-Zeiten ist es so, dass wir eigentlich also eine rege Anfrage nach Beuys-Arbeiten haben. Also das heißt jetzt also verstärkt also auch Neukunden im Bereich Beuys kriegen, wenn man es mal so ganz profan sagen will.
Und was wird da nachgefragt? Gibt es Anfragen zu Werken von Beuys? Welcher Art?
Ja, der Klassiker und die, ich sag mal so, die Einstiegsarbeit ist sicherlich die Intuitionskiste von Beuys. Ein Multiple, das er 1968 herausgegeben hat beim Vizeversand in Remscheid. Also da gab es einen Verleger, der hieß oder der heißt Felix und der hatte die Idee, Kunst, junge Kunst, moderne Kunst in alle Haushalte zu bringen und hat Künstler, die damals, sagen wir mal, anfingen bekannt zu werden, aufgefordert, ein Kunstwerk abzuliefern. Die Bedingung war, es durfte nicht teurer als 8 Mark sein und es musste unlimitiert sein. Und eines dieser Kunstwerke ist eben die Intuitionskiste von Beuys, die Beuys von 1968 bis zu seinem Tod eigentlich immer wieder produziert und verkauft hat. Ich glaube zuletzt, ich habe noch eine gekauft, die hat dann 35 Mark gekostet. Also und von dieser Intuitionskiste gibt es geschätzt ungefähr 12.000.
Und was genau bedeutet das? Also dieser Begriff Intuitionskiste, wie sieht das aus? Was macht man damit?
Da sind wir im Grunde genommen natürlich schon mittendrin im Werk von Beuys. Eigentlich ist diese Arbeit nichts weiter als eine Holzkiste, in der nichts weiter drin ist, außer dass auf der, sagen wir mal, auf der Rückseite oder auf der Innenseite sieht man zwei Bleistiftstriche und darüber hat Beuys dann das Wort Intuition geschrieben. Früher hieß es auch, oder also in den frühen Werbeprospekten steht auch gerne Intuition statt Kochbuch. Und wir sind jetzt hier eigentlich schon mittendrin im Werk von Beuys, wo man sagt, ja Moment mal, ich habe doch jetzt hier was gekauft und ich erwarte doch jetzt eigentlich von dem Künstler, dass er mir jetzt etwas liefert. Anstattdessen finde ich jetzt hier aber eine Aufforderung. Also ich fühle mich jetzt hier, ich fantasiere jetzt mal ein bisschen, ich fühle mich hier plötzlich aufgefordert, Intuition zu entwickeln. Ne? Und das ist eigentlich schon, ein wesentlicher Aspekt in dem, wenn man sich mit Beuys beschäftigt, dass man da also nicht so als so ein stiller Genießer durchs Museum geht und sich so diese impressionistischen, expressionistischen Bildchen anguckt, sondern man ist sofort eigentlich drin und man ist dafür, man ist dagegen, man ist provoziert, man ist angesprochen, man ist abgestoßen und, und. Naja, und das ist im Grunde genommen, sagen wir mal, auch ein Teil der Intuitionskiste von Beuys. Also wer sich das kauft, hat damit irgendwie auch im Grunde genommen sich so eine Art, wie soll man sagen, so eine Laus ins Pelz geholt, weil damit also auch ein permanenter Dialog losgeht, also zwischen dem Käufer und Beuys, aber auch natürlich zu Leuten, die dann diese Intuitionskiste da vielleicht sehen und sagen, was ist denn da gekauft, was ist das denn für ein Ding?
Gerade fiel der Begriff, es ist ein Multiple, die Galerie heißt Multiple Box. Was genau bedeutet dieses Wort?
Also Multiple ist einfach der Begriff in der Kunst, der Begriff für ein vervielfältigtes Kunstwerk. Also ganz streng genommen ist also ein Multiple, also es gibt Leute, die fordern, dass ein Multiple mindestens aus drei relativ gleichen Objekten bestehen muss und dass es möglichst dreidimensional ist. Ich persönlich oder auch, ich glaube auch, sagen wir mal sagen zu können, dass Beuys eigentlich alles als Multiple, als Vehikel, als Möglichkeit, eine Botschaft weiterzugeben, verwendet hat. Und das, also beim Beuys fängt es mit einer simplen Postkarte an, die er entsprechend gestaltet hat und die also auch etwas transportieren soll.
Ja. Die Interessenten, deine Kunden, die jetzt interessiert sind an diesem einen Werk, dieser Intuitionskiste, ich meine, wie ist heute so die Wahrnehmung, wie wird Beuys gesehen, geschätzt, gewertschätzt oder eingeordnet?
Ja, das kann ich natürlich jetzt schwer beurteilen, also weil ich bin ja so nah dran, dass mir so ein bisschen da auch die Distanz dazu fehlt. Also ich sehe natürlich, also es ist so, dass ich, also Beuys ist für mich auch unabhängig jetzt von diesem Beuys-Jahr oder dem 100. Geburtstag mein Brotkünstler. Das sage ich eigentlich ungerne, weil das natürlich so ein bisschen so der Bereich ist, auf den ich spezialisiert bin. Und es gibt natürlich heute andere Künstler, die mehr im Fokus der Leute stehen, die die Kunst als Geldanlage, als Wertanlage sehen. Da ist Beuys nicht ganz so geeignet aus verschiedenen Gründen, über die wir vielleicht noch sprechen können, wenn das Interesse besteht. Aber Beuys ist für mich eigentlich ein Künstler, mit dem ich kontinuierlich mein Geld verdiene. Jetzt natürlich mehr, zugegebenermaßen, im Beuys-Jahr, wo entsprechend auch Werbung gemacht wird, natürlich für diesen Künstler. Aber ansonsten gibt's eigentlich kontinuierlich sowohl Privatpersonen als auch Institutionen, die sich mit dem Künstler Beuys beschäftigen oder die auch heute noch anfangen, also Beuys neu zu sammeln. Ich habe gerade jetzt im letzten Jahr angefangen, also für eine Stiftung, eine Beuys-Sammlung zusammenzustellen. Und die haben also vorher überhaupt nichts damit zu tun gehabt.
Und ja, wie kommt es? Also jetzt zum Beispiel dieses erwachte Interesse und die Menschen, die Beuys sammeln, die heute noch Jahrzehnte später das Interesse haben. Wer sind diese Menschen? Welchen Wert sehen die da?
Ja, wie gesagt, ich tue mich jetzt ein bisschen schwer damit, zu sagen, das sind die und die Menschen, weil also viele von denen kenne ich ja so gar nicht. Ich sehe halt nur, dass das Interesse an Beuys nach wie vor groß ist oder jetzt natürlich, also auch durch die entsprechende Werbung, die jetzt natürlich überall läuft, noch größer ist, aber es ist natürlich auch so wie eine, ja, wie man könnte, also man kann viele Aspekte nehmen. Man könnte auch sagen, es ist wie eine ungeklärte Frage. Also es ist so eine Form von Kunst, wo man sagt, ja, da habe ich noch mal eine Frage oder das ist mir für mich noch nicht so ganz so, das habe ich noch nicht so ad acta gelegt. Also das heißt, also für mich ist es natürlich auch, also wenn man es umgekehrt sehen will, ein Zeichen dafür, wie sehr Beuys Avantgarde ist, ne? Dass also jetzt so viele Jahre und Jahrzehnte nach seinem Tod, also da immer noch eine große Neugierde ist auf Beuys und seine Arbeit. Und ja, was für mich einfach ein Zeichen dafür ist, dass wir es hier mit ganz aktueller Kunst zu tun haben.
Nämlich inwiefern, welche Fragen wären
Ja,
das?
also es ist ja die Fragen, die Menschen so generell ja heute auch beschäftigen. Wir sind ja jetzt im dritten Corona-Lockdown und es ist ja im Grunde genommen, ob nun dieser Virus aus einem Forschungslabor oder von einer Fledermaus ursprünglich herkommt, ist ja relativ wurscht. Aber ich denke mal, vielen Menschen ist klar, dass es nicht irgend so eine gottgegebene Geschichte ist, sondern dass es irgendwie auch damit zu tun hat, wie wir in den letzten Jahrzehnten einfach gelebt und gewirtschaftet haben weltweit. Und es war ja eigentlich lange schon irgendwie, ja, zu erwarten, dass so etwas, so ein Zusammenbruch, man kann ja auch sagen, es ist ein Zusammenbruch, ne, die Welt, wie wir sie uns so geschaffen haben und wie wir sie uns irgendwie schön gemacht haben, die ist jetzt erstmal irgendwie zusammengebrochen. Ja, und es funktioniert so nicht. Und wir müssen jetzt, ja, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder haben wir jetzt den Glauben, irgendwann ist der ganze Spuk vorbei und wir machen so weiter, als wäre nichts gewesen. Oder wir versuchen irgendwie da auch, ja, uns mal Gedanken darüber zu machen, was könnte denn in der Vergangenheit falsch gelaufen sein und wie können wir denn in Zukunft ja, ein Leben führen, das auch irgendwie mit dieser Welt konform geht. Und da sind wir ja wiederum mittendrin in dem, was der Beuys in seinen Arbeiten anbietet. Also jetzt ganz zum Beispiel, was ich früher nie so ernst genommen habe, ist also auch so dass wenn der Beuys über Tiere geredet hat, wenn der Beuys gesagt hat, ich bin ein Hase, oder wenn der Beuys gesagt hat, wir gründen jetzt hier die Deutsche Studentenpartei, aber die meisten Mitglieder sind Tiere, dann habe ich gedacht, ja, das ist jetzt irgendwie natürliches, ja, das ist so der Beuysche Humor, aber dass es also ganz ernst gemeint war, dass der Beuys also wirklich die Tiere auch als gleichberechtigte Wesen hier auf dieser Welt gesehen hat oder auch vielleicht gesehen hat, wie schlecht, wie falsch, wie wir mit den Tieren umgehen. Na, das sind ja alles Fragen, die heute ganz aktuell dastehen, ne? Und mit denen wir uns heute beschäftigen müssen, ne? Also viele Leute werden Vegetarier oder noch Veganer und sonst wie. Also, weil die einfach irgendwie ein anderes Verhältnis zu Tieren entwickelt haben. Und da sind wir mittendrin in der Arbeit von Beuys, in dem Werk von Beuys. Wenn der Beuys also einen Hirsch gezeichnet hat, dann hat er den Hirsch nicht gezeichnet wie, sagen wir mal, den röhrenden Hirschen, den man vielleicht von seinen Verwandten irgendwo über dem Sofa kennt, sondern dann ist es eigentlich mehr so, das Wesen des Hirsches oder der Geist des Hirsches oder Ne? Also sowas ist eigentlich mehr was Spirituelles, was Geistiges, das den Hirschen so in seiner Gesamtheit erfasst. Und ich denke mal, das spüren viele Leute heute und sind dann irgendwie auch davon fasziniert, wenn sie diese Arbeiten heute neu erleben.
Ich habe vor kurzem gelesen in der Kunstzeitung, da hat ein Autor geschrieben, Beuys hätte heute seine eigenen Antworten gehabt auf die Krise.
Ja, ich meine, das ist ja, ich sage ja, also das, was jetzt heute oder die Situation, in der wir heute sind, das ist ja nichts Überraschendes. Also, das hat jetzt auch nichts mit Beuys zu tun oder nicht, sondern also viele Leute, die offenen Augen durch die Welt gegangen sind, denen war eigentlich klar, dass es irgendwann mal dahin kommen muss, wo wir heute sind. Und von daher, ja. Also ist natürlich, kann man sagen, ja, der Beuys hat das auch gesehen, aber ich denke mal, jeder, der irgendwo mit einem klaren Verstand und ja, also nicht mit Verblendung durch die Welt gegangen ist, dem war klar, dass wir früher oder später in die Situation kommen, in der wir jetzt im Augenblick sind, und wir müssen ja mal gucken, wie es danach dann weitergeht und so, oder wie lang der ganze Spuk geht. Das ist insofern nichts Überraschendes, aber Beuys hat das natürlich schon, also früh hat sich, wie soll man sagen, gespürt oder hat sich einfach auch damit beschäftigt. Also man darf nicht vergessen, der Beuys ist ja nicht nur Künstler, sondern ursprünglich wollte der Beuys Naturwissenschaftler werden und hat sich dementsprechend eigentlich schon in seiner Jugend als Schüler also sehr eben mit Naturwissenschaften beschäftigt. Und hatte also ursprünglich ja dann also eher den Plan, als Naturwissenschaftler zu arbeiten, denn als Künstler.
Wenn du heute zurückblickst oder aus dem spontan sagen müsstest, Joseph Beuys, was bleibt heute? Wie blickst du zurück auf Joseph Beuys? Was ist heute noch da? Kann man das so beantworten?
Ja, also. Ich sag mal, es ist ja alles da. Also es ist auch heute noch so, dass ich das Gefühl habe, vieles von dem, was der Beuys da vor etlichen Jahren und Jahrzehnten gemacht hat, ist ja auch für mich heute noch ein Rätsel. Weil ich das Gefühl habe, da ist die Zeit noch nicht reif dazu, um das richtig zu verstehen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen mystisch oder geheimnisvoll. Aber das ist eben das, was ich so faszinierend finde an Beuys, dass ich, sagen wir mal, das Privileg habe, ja viele Sachen ganz häufig zumindest mal in Abbildung zu sehen, und dass ich jetzt nicht einfach sagen könnte, das bedeutet jetzt das und das, oder damit wollte der Beuys damals, was weiß ich, da und dagegen protestieren oder fordern, dass wir bla bla bla, sondern es ist einfach, es sind ja alles Rätselbilder, die da sind, und die einen ansprechen oder auch nicht ansprechen, und aber die Sachen, die einen ansprechen, die sorgen ja auch dafür, dass man sich permanent damit beschäftigt. Also das ist ja, wie gesagt, so wie etwas, das, ja, dass man irgendwo, dass man selber so aufgenommen hat. Also ich habe vorhin ja kurz nochmal so einen dieser vielen Artikel gelesen, da wurde Handke erwähnt, der diese oft zitierte Aufführung von Beuys in Frankfurt gesehen hat, Iphigenie, Titus Andronicus, und der dann im Publikum saß und irgendwie, also da hat Beuys unter anderem mit einem Schimmel auf der Bühne agiert, und da wurde Goethe zitiert, und Beuys hat da verschiedene Aktionen gemacht. Also einerseits fühlte sich Handke da so ein bisschen, ja, zwischen gelangweilt und provoziert, und gehe ich nur raus oder gehe ich nicht raus. Andererseits musste er aber hinterher sagen, ab jetzt ist dieses Bild in mir drin und ist Teil von mir geworden. Ja, ob ich diesen Beuys nun mag oder nicht, also ich interpretiere es jetzt mal meiner Art, ob ich den Beuys nun mag oder nicht, aber dieses Bild, wie da jemand auf der Bühne steht, Goethe rezitiert, Aktionen macht, mit Fett und Filz arbeitet, der Schimmel hinter ihm steht und einfach nur frisst, das Bild werde ich nicht mehr los. Und damit beschäftige ich mich mein ganzes Leben. Und so geht's mir natürlich auch mit ganz vielen Arbeiten von Beuys oder so. Oder ich entdecke vieles dann auch irgendwie neu, wo ich dann irgendwie denke, das ist mir ja nie so aufgefallen. Irgendwelche Details oder so. Also von daher ist für mich Beuys ein wahnsinnig spannender Künstler. Wenn ich nicht irgendwo in so ein Museum reingehen würde, was ich ja leider viel zu selten tue, da wären Beuys Arbeiten, ich denke jetzt zum Beispiel an das Hessische Landesmuseum in Darmstadt, wo ja ein riesengroßer Block Beuys da ist, da sind so viele kleine Dinge zu entdecken, ich glaube, da könnte man Jahre verbringen und hätte noch längst nicht alles wahrgenommen.
Jetzt kommen wir zu dieser spannenden Frage, dein Weg aus Gelsenkirchen zu Joseph Beuys ins Atelier. Also jetzt bin ich einfach gespannt. Es ging dann irgendwann los in deinen Jugendjahren.
Ja, ich komme ja aus dem tiefsten Gelsenkirchen, also auch in Gelsenkirchen gibt's sowas wie Blankenese, das wäre Gelsenkirchen-Bur. Nein, ich komme wirklich aus dem tiefsten und sagen wir mal schlimmsten Gelsenkirchen, aus Gelsenkirchen-Bismarck, was nicht weit von Gelsenkirchen-Schalke entfernt ist, was ja nur auch ein Arbeiterstadtteil war. Also ich bin Jahrgang 57 und ich bin dann in diese Zeit reingerutscht, wo die SPD meinte, auch Arbeiterkinder sollten das Recht haben, studieren zu können. Und so habe ich es dann auch geschafft, aufs Gymnasium zu kommen. Und hatte da zunächst also den als ersten Kunsterzieher, was ich aber nie so richtig begriffen, also oder erst später richtig begriffen habe, schon einen Beuys-Freund und Sammler als Kunsterzieher, den Franz Josef van der Grinden, der jetzt gerade gestorben ist. Und als der keine Lust mehr hatte, jeden Tag vom schönen Niederrhein nach Gelsenkirchen zu fahren, da hat er den Beuys gefragt, ob er nicht jemanden von seinen Studenten weiß, der bereit ist, nach Gelsenkirchen zu gehen. Beuys hat das so weitergegeben an seine Studenten und die haben alle nur betreten an die Decke geguckt oder weggeguckt und ausgerechnet der Student, mit dem er so am meisten gemacht hat, der auch so, ja, man kann sagen, so eine Art Ghostwriter von Beuys war, also der also auch viel im Sinne von Beuys und mit Beuys und für Beuys gemacht hat, Johannes Stüttgen. Der hat dann, nachdem er sich ein bisschen Bedenkzeit einberaumt hat, gesagt, okay, ich mach das. Und ist dann nach Gelsenkirchen gegangen, sehr zu, sagen wir mal, zum Entsetzen von Beuys wiederum, der natürlich jetzt da also einen wichtigen Mitarbeiter verloren hat. Aber Johannes Stüttgen hat sich dann bereit erklärt, nach Gelsenkirchen zu gehen. Und ich glaube, da so an meiner Erzählung kann man schon irgendwie sehen, oder ich meine, hat sich ja auch nichts verbessert eigentlich an dem Ruf von Gelsenkirchen, dass es also nicht unbedingt, dass man nicht unbedingt so das Gefühl hatte, da kommen nun tolle Zeiten auf mich zu. Aber ich hatte eben das Glück, dass dann also dieser junge Künstler Johannes Stüttgen, ehemals Meisterschüler von Beuys, gesagt hat, ich mach das, ich gehe jetzt einfach mal, ich hole meine eigene Schulzeit, die ich als sehr schön erlebt habe, nochmal nach und erkläre mich jetzt bereit, 9 Jahre lang die nächste Schülergeneration an Kunst heranzuführen. Und so kam also Johannes Stüttgen dann als junger Lehrer, Lederjacke, Jeans, Lucky Strike rauchend in seinem R4, so jeden Tag von Düsseldorf, Oberkassel nach Gelsenkirchen. Und ja, wir als Schüler, die bislang also eigentlich nur mehr mit Lehrern zu tun hatten, die mehr so an die Feuerzangenbowle erinnerten und die also auch irgendwie noch so ein bisschen, also antiquiert wäre, glaube ich, noch ein Kompliment waren. Also für uns war das natürlich, als da plötzlich so ein so ein junger Typ da stand und uns irgendwie auch, sagen wir mal, in einer gewissen Form ernst genommen hat. Das war irgendwie zunächst mal also eine völlig unglaubliche Geschichte. Ne?
Ja, inwiefern? Wie war das jetzt in diesem Kunstunterricht? Was ist
es war ja so, dass man im Grunde genommen so ein traditioneller Schulunterricht geht ja einfach so, jetzt hat man 2 Stunden Deutsch, der Lehrer oder der Lehrplan, ich gebe ein Thema vor, dann wird das durchgekaut. Bums. Kannst du es oder kannst du es nicht? Ne? Die nächste, Englisch, so, zack, zack, wir sind jetzt da und da, kannst du es nicht. Hast du es gelernt, hast du es nicht gelernt? Hast du deine Schularbeiten gemacht oder hast du es nicht gemacht? Also du selber als Person, du spielst ja gar keine Rolle, sondern du spielst ja nur quasi am Ende eine Rolle. Hast du dein Soll erfüllt oder nicht? Ne? Bei Johannes Stüttgen im Kunstunterricht war es also plötzlich anders, dass wir im Grunde genommen, wir kamen da so mit unseren Bildchen hin, also wo wir gedacht haben, ja, wir müssen jetzt hier mal, also je mehr wir hier abliefern und je mehr wir so Produktivität, Aktivität dokumentieren, desto besser sind die Noten. Der hat sich diese Dinger, also hat nicht nur geguckt, ah ja, der hat irgendwie 20 Bilder gemalt in einer Woche, der hat 30 Bilder gemalt in einer Woche, also kriegt der eine 1 und der kriegt eine 2, sondern der hat sich die Dinger angeguckt und hat gesagt, ja, schön, oder das ist nicht so schön, ne, und hier, und hat plötzlich die Sachen, die wir einfach nur so, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen hingeschmiert haben, aber die wir ohne uns groß was dabei zu denken gemacht haben, ne, der nimmt die plötzlich und spricht mit uns darüber. Das war eine völlig neue Erfahrung und gibt uns Tipps und sagt, ja, guck mal da, das Blau ist doch ganz schön und so und man könnte da auch mal so und da hast du nicht mal Lust, so das Gegenteil dazu machen und. Da sind wir natürlich erstmal aus allen Wolken gefallen, weil wir gedacht haben, was ist denn hier los? Ne, plötzlich sind wir gefragt, also wir als Einzelperson, als Mensch, ne, wir kleinen, was weiß ich, Quartaner oder Tertianer, Untertertianer oder so, plötzlich nimmt uns jemand als Mensch wahr und sagt, du, toll, wunderbar, guck mal, mach doch mal dies, mach doch mal das. Und das führte dann dazu, dass wir alle so große Lust auf Kunst kriegten, dass wir einfach gesagt haben, wir wollen mehr als diese 2 Stunden Kunst, die man jetzt hier so traditionell in der Woche bekommt. Und wir hatten das große Glück, dass dann eben auf dem Schulhof standen so Holzbaracken, also so Behelfsunterrichtsbaracken, die noch aus der Nachkriegszeit standen und wo immer gesagt wurde, ja, die werden demnächst abgerissen und dann kommt da eine große Schwimmhalle oder eine große Sporthalle hin. Die konnten wir uns unter den Nagel reißen und dann haben wir nachmittags 2-mal in der Woche nochmal freiwillig Kunstunterricht gemacht. Und zwar nicht nur 2 Stunden, sondern quasi von nachmittags bis in den Abend rein. Und das führte dann dazu, dass auch ganz viele Leute von anderen Schulen oder auch Leute, die vielleicht berufstätig waren oder so, dass die gesagt haben, oh, das ist interessant, da passiert ja was, da gehen wir mal hin. Und so haben wir dann ja einfach angefangen, da auch unsere eigene Schule zu machen. Nachmittags und haben uns auch natürlich auch überlegt, ja, warum gehen wir hier so gerne hin und warum gehen wir nachmittags so gerne in die Schule und warum gehen wir vormittags so ungerne in die Schule. Ne? Und ja, dann haben wir uns dann auch hingesetzt und haben über solche Sachen geredet und auch darüber, wie wir uns vorstellen, wie eine Schule in Zukunft aussehen könnte und. Und daraus haben sich dann ja, ganz viele Sachen entwickelt und wie ich jetzt gerade während ich hier spreche, wie mir klar wird, wir reden jetzt hier natürlich schon auch nicht nur über Kunst im traditionellen Sinne, sondern wir reden ja eigentlich über das, was der Beuys dann erweiterter Kunstbegriff genannt hat. Das ist also diese Kunst nicht einfach nur so für sich dasteht. Also wir machen jetzt mal 2 Stunden Sport, so wie man joggt, damit der Körper auch wieder ein bisschen entspannt und so weiter. Nein, also das, was wir hier machen, hat einfach Einfluss auf unser gesamtes Leben. Und wir entwickeln jetzt aus der Kunst heraus Fragen oder wir, ja, oder auch, sagen wir mal, Impulse, die Einfluss haben auf unser komplettes Leben.
Ja, das ist ja ein ungewöhnliches Ereignis in der Schulzeit, wenn man dann so auf diesen Lehrer in der Form trifft. Das hat ja dann viel ausgelöst, viel mit euch gemacht.
Ich sage ja, es war ein großer Glücksfall. Also ich werde in diesem Jahr 64 und ich bin eigentlich immer jemand gewesen, der wenig zurückgeblickt hat und einfach mehr immer gesagt hat, das Leben ist eine Einbahnstraße. Also das, was heute ist, das, was ne, das zählt oder wo man hin will. Aber je älter ich werde, desto mehr denke ich mir, boah, ich habe wirklich ein verdammtes Glück gehabt. Denn ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wenn ich diesen Kunsterzieher nicht gehabt hätte. Und ich sage jetzt mal so ganz bewusst, so als so eine Art zweiten Vater, ja, also wirklich mal um so ein hartes Wort oder hartes Wort, dem ist auch irgendwie natürlich nicht das Richtige, aber ne, dass man wirklich sagt, dieser Kunsterzieher hat wirklich dafür gesorgt, dass ich das Leben, das ich jetzt letztendlich bis heute geführt habe, so geführt habe. Und dazu zählen nicht nur, sagen wir mal, das künstlerische Arbeiten, sondern im Grunde genommen meine ganze komplette Einstellung.
Nämlich inwiefern? Was heißt
denn ja, Einstellung? Ja, also Einstellung jetzt, sagen wir mal, in einem ganzheitlichen Denken zum Beispiel. Dass man irgendwas einem irgendwo klar ist, dass alles irgendwo miteinander zusammenhängt, dass wir, was weiß ich, sagen wir mal, Welt, also das sind jetzt alles so Banalitäten, dass wir dass wenn heute irgendwas produziert wird, dass die ganze Welt damit zu tun hat. Ne? Als wir hier am Rödingsmarkt, da hatten wir im letzten oder im vorletzten Jahr hatten wir eine riesen Baustelle, die Straßen wurden nicht fertig und hier in Hamburg ist es ja immer so schön, das ist ja wie auf dem Dorf, dann fragt irgendjemand mal in der Zeitung oder sonst wo nach, ja, dann heißt es, wir haben Lieferprobleme, weil bestimmte Steinplatten in China nicht rechtzeitig oder geliefert werden können. Na, dann denkt man sich, meine Güte, müssen denn jetzt wirklich hier, also müssen die Leute in China Gehwegplatten machen oder was weiß ich, damit wir hier über einen Bürgersteig gehen können. Aber so ist einfach die Situation. Oder jetzt haben wir diese Geschichte mit dem Schiff im Suezkanal, das sich da quergelegt hat und nichts geht mehr. Da ist die gesamte Weltwirtschaft ist irgendwie lahmgelegt. Und wenn man sich darüber im Klaren ist, dass es eben nicht egal ist, was irgendwo auf der Welt passiert und naja, was habe ich damit zu tun? So dieser lockere Spruch, ob da in China ein Sack Reis umfällt oder nicht, was juckt es mich? Ja, natürlich juckt es mich. Ne? Also gerade, ich meine, ne, das hat alles ja miteinander zu tun, dass man begreift, also wie alles miteinander zu tun hat. Ne? Wenn wir jetzt, mir fällt jetzt gerade ein, Insekten sterben. Man kann sagen, ist doch gut, dass diese Viecher einen, wenn man abends grillt im Garten, dass die einen nicht mehr stechen. Aber wenn die Insekten plötzlich nicht mehr da sind, dann bricht ja alles zusammen. Also die Insekten sind ja irgendwo ein Teil unseres eigenen Organismus. Ja? Wenn die nicht mehr da sind, bricht der gesamte Lebensraum zusammen und früher oder später geht alles zugrunde. Wenn die Bäume nicht da sind, also wenn also ne, als Außenorgan des Menschen, als eine Art erweiterte Lunge, ja, geht gar nichts. Ne? Und darüber muss man sich ja im Klaren sein.
Und das waren, wie ich sehe, ja auch die Gedanken damals von Josef Beuys.
Ja, natürlich. Das steckt ja alles so. Ja. Das steckt ja alles so letztendlich in so einer kleinen Zeichnung oder in so einem Aquarell von Beuys drin oder auch natürlich in dem Gesamtwerk. Ne, dass man sich, also das ist jetzt so ein bisschen Weit hergeholt erstmal, aber wenn man sich so im Detail damit beschäftigen würde, so mit einzelnen Arbeiten, würde man das eigentlich überall wiederfinden. Also auch so ein, also wie gesagt, ich habe vorhin schon den Begriff genannt, erweiterter Kunstbegriff. Das heißt also ein Kunstbegriff, der also nicht nur innerhalb seiner Schranken oder sagen wir mal innerhalb eines Museums, einer Galerie oder einem privaten Haus da ist, sondern der einfach Einfluss hat aufs gesamte Leben.
Ein Gespräch voller Überraschung. Die Faszination für Josef Beuys ist auch heute noch da, wie die Nachfrage von Sammlern belegt. Ein Beispiel ist die Intuitionskiste, ein sogenanntes Multiple, eine kleine Holzkiste, die im Betrachter Intuition wecken möchte. Die Pandemie, Corona, das Virus, für Beuys, den grünen Visionär, wäre die Krise wohl nicht überraschend gewesen. Und auch sein Engagement für das Wohlergehen der Tiere macht Beuys bis heute aktuell. Auf meinem Blog hamburgarts.de findet ihr Fotos und Videos zu Josef Beuys.